Wir hören auf den Predigttext 1. Johannes 3, die Verse 19 bis 24. Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind, und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen, dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben, nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen noch einmal beten. Herr, nun zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde hier in Hannover-Mellendorf und all die anderen, die uns jetzt über den Livestream begleiten, es ist gut, dass wir einander nicht hinter die Stirn schauen können. Und deshalb kann jeder von Ihnen meine Einstiegsfrage nur für sich persönlich beantworten. Und diese Einstiegsfrage lautet: Sitzen Sie hier heute Morgen mit einem guten Gewissen oder mit einem schlechten Gewissen? Und dann gibt es noch eine Zusatzfrage, das wäre im Laufe der Predigt noch zu klären. Haben Sie zurzeit Ihr gutes Gewissen oder Ihr schlechtes Gewissen zu Recht oder zu Unrecht? Wir werden sehen. Und damit kommen wir zum nächsten Abschnitt in unserer Predigtreihe, zu einem Einschnitt am Ende des dritten Kapitels des ersten Johannesbriefs. Und das Thema formuliert der Apostel dort ganz schnörkellos in Vers 20. Wenn unser Herz uns verurteilt, wenn unser Herz uns verurteilt, tja, was ist dann? Das ist der Titel der Predigt heute Morgen. Wenn unser Gewissen Alarm schlägt, wenn unser Gewissen Alarm schlägt, was ist dann? Kennen Sie diesen Zustand? Kennen Sie diesen Zustand, dass Ihr Herz Sie verurteilt? Es wird Ihnen ja bestimmt nicht so gehen wie jenem Mann, von dem man sagte, sein Gewissen war rein, er benutzte es nie. Und die große Frage ist, kann auch ein benutztes Gewissen rein sein? Was hat es auf sich mit diesem geheimnisvollen Warnsystem in unserem Innern, das uns bisweilen Schuldgefühle bereitet? Zwei klassische Begriffe verwendet die Bibel dafür. Bei Johannes, aber auch schon im Alten Testament, steht hier vor allem der Begriff Herz, wenn Gewissen gemeint ist. Also 1. Samuel 24 zum Beispiel, als David nah dran war, seinen Vorgänger Saul zu töten und er es gerade noch mal so gelassen hat, heißt es, danach schlug ihm sein Herz, es schlug ihm sein Gewissen. Und bei Paulus und im Hebräerbrief im Neuen Testament stoßen wir dann auf das andere Wort, auf das Wort Gewissen. Das ist im Griechischen Synaedesis, daraus ist dann das Lateinische Conscientia geworden. Und Conscientia bedeutet ja wörtlich Mitwissen, Mitwissen. Das Gewissen ist ein Mitwisser in unserem Inneren. Paulus sagt mal in Apostelgeschichte 24, 16, ich übe mich alle Zeit, ein reines Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen. Das ist eine herausragende Gabe, die unser Schöpfer uns gegeben hat. Er hat in unserem Herzen eine Instanz verankert, die uns bisweilen Unruhe macht. Denn das Gewissen funktioniert wie ein innerer Gerichtshof. Gewissermaßen mein zweites Ich, das mein erstes Ich, mein normales Ich bewertet. Meine Gedanken, meine Taten, mein Gesamtleben. Und das ist sehr spannend. Im Gewissen, da vollzieht der Mensch etwas, was kein anderes Lebewesen vermag, nämlich, wir würden sagen, eine moralische Selbstreflexion. Als Mitwissende stehen wir uns selbst gegenüber und müssen uns beurteilen. Und wir kommen da nicht raus. Es gibt zum Beispiel viele persönliche Berichte von Schwangeren, die in ihrem Gewissen sich völlig klar darüber waren, dass sie sich mit einer Abtreibung schuldig machen würden. Die zutiefst wussten, dass es einfach nicht richtig ist. Und diese Berichte sind ein Spiegel des Gewissens. Das wirkt trotz aller gesellschaftlichen Verharmlosung der Abtreibung, die wir um uns herum ständig dargelegt bekommen, der wir ständig ausgesetzt sind. Wir sind mit uns nicht allein. Wir haben einen Mitwisser, der sich zu Wort meldet. Und das sogar noch ein zweiter Mitwisser. Also im Gewissen begegnen wir nicht nur unserem besseren Ich, wenn ich das so sagen darf, sondern wir begegnen auch noch einer anderen, einer fremden Instanz. Woher bekommt denn unser besseres Ich eigentlich seine Maßstäbe, mit denen es uns beurteilt? Hören wir da nicht noch eine weitere Stimme im Hintergrund? Genau so ist es, sagt Paulus. In deinem Gewissen stehst du nicht nur dir selbst gegenüber und diesem zweiten Ich, sondern auch noch einer fremden Instanz, die Gott dir gegeben hat. Römer 2, Vers 14, da schreibt der Apostel, denn wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, also die nicht das Privileg haben, dass Gottes schriftliche Offenbarung ihnen vorliegt in der Bibel, wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur das tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, sagt Paulus, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal es ihnen ihr Gewissen bezeugt und dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder sich auch entschuldigen. Spannend. Paulus sagt, jeder Mensch, egal was er glaubt, egal in welchem religiösen Zusammenhang er aufgewachsen ist, hat ein eingebautes Gewissen. Gott hat sein eigenes Gesetz in das Herz dieser Menschen geschrieben und deshalb wissen selbst jene, die nie eine Bibel in der Hand gehabt haben, im Prinzip, was richtig ist und was falsch ist. Sie wissen es nicht bis in alle Einzelheiten, aber im Prinzip und sie ahnen es. Also, im Gewissen, ich sage es nochmal, begegnen wir nicht nur uns selbst, sondern wir begegnen zugleich noch dieser fremden Instanz, dem Gesetz Gottes. Zwei ungebetene Mitwisser, wenn Sie so wollen, die mich beurteilen. Mein zweites Ich und Gott selbst eben auf dem Weg über sein Gesetz. Das Gewissen ist einfach da. Ich kann es nicht abstreifen wie einen überflüssigen Mantel. Und deswegen trifft man diese Erfahrung des Gewissens, das sich selbst verklagt, auch universal an. Sie finden das auf der ganzen Welt, Sie finden das in allen Religionen. Das haben die Missionare immer wieder voller Überraschung entdeckt. Überall stoßen sie auf das Gewissen. Professor Ole Hallesby hat ein wichtiges Buch geschrieben über das Gewissen vom Gewissen. Das kriegen Sie auch noch über Amazon. Da sagt er, das Gewissen lässt sich von nichts anderem her ableiten oder erklären. Mit anderen Worten, es ist einfach da. Und es macht den Menschen zum Menschen. Das heißt, das Gewissen gehört zu unserem Menschsein, zu unserem Wesen dazu, wie unser Denkvermögen, wie unser Sinn für Ästhetik, für Schönheit. Es ist einfach da. So wie diese Standardbefunde, dass wir uns freuen können, dass wir bewundern können, dass wir reflektieren können, dass wir unserer Freude und auch unserer Traurigkeit Ausdruck verleihen können. Das ist einfach da und so ist das Gewissen einfach da. Und selbst die Heiden, sagt Paulus, wir haben das ja in Römer 2 gehört, können sich diesem Gewissensdruck, diesem Gewissenseinfluss nicht entziehen. Auch die Heiden können diesen Fingerabdruck des Schöpfers nicht einfach abwischen wie einen Schmutzfleck. Sie können dann mit ihrem zweiten Ich diskutieren, das sagt Paulus ja auch. Sie klagen sich an, sie entschuldigen sich, sie können sich dagegen sträuben, aber sie können es nicht auslöschen. Viele Ideologien haben deshalb versucht, das Gewissen wegzuerklären. Nur zwei Beispiele. Die Tiefenpsychologie hat gesagt, naja, Gewissen, das ist das Über-Ich, Sigmund Freud. Ne? Da sind so bestimmte Normen. Diese Normen wurden uns von unseren Vorfahren, von unserer Religion, von unserer Kultur anerzogen. Und sie haben sich dann auf einem langen Weg tief in die Struktur unserer Psyche eingegraben. So sagt es die Tiefenpsychologie, um das Gewissen gewissermaßen auszuhebeln. Oder der Neomarxismus. Der Neomarxismus sagt, unser Gewissen ist letztlich nur ein Echo unserer Umwelt. Und so wie wir von unserer Umwelt geprägt werden, so schlägt eben das Gewissen aus. Ist alles nur Prägung. Aber all diese Ideologien, und es gäbe noch weitere, scheitern an diesem Befund, dass die Gewissen unendlich vieler verschiedener Menschen aus unendlich vielen verschiedenen Kontexten einfach zu ähnlich ticken. Und das hat seinen Grund in der Tatsache, dass sie auf denselben Schöpfer zurückgehen. Dass das Gewissen zur Grundausstattung jedes Menschen gehört, dass das Gewissen ein ganz wichtiger Teil unserer Gott-Ebenbildlichkeit ist, wie die Bibel sagt, unserer Imago Dei. Und das zum Beispiel unterscheidet uns krass von allen Tieren. Von allen Tieren. Die Tiere haben Instinkte, die der Schöpfer ihnen gegeben hat. Und diese Instinkte bewirken in der Regel ein Verhalten, das dem Tier und seiner Erhaltung nützlich ist. Aber der Instinkt ist ein Naturtrieb. Der Instinkt zwingt das Tier gewissermaßen zu einem bestimmten Verhalten. Das Gewissen dagegen wirkt nicht triebhaft. Das Gewissen wendet sich an unseren Willen. Das Gewissen appelliert an unsere Einsicht. Ich kann ihm folgen oder auch nicht. Und das heißt, mit unserem Gewissen stellt uns Gott in eine moralische Entscheidung hinein. Und es ist ein zentrales Kennzeichen der freudschen Philosophie, dass sie sich über diese moralische Verantwortung des Menschen einfach lustig macht und sagt, ach Mensch, du bildest dir das nur ein, du denkst, du wärst da so ein moralisches Wesen, in Wirklichkeit bist du nur ein höher entwickeltes Tier, du bist letztlich triebgesteuert und alles, was du dann an Begründung und Moral hinterher lieferst, ist nur eine spätere Rationalisierung. Das ist nur gewissermaßen die Fassade, die du da herumbaust, aber in Wirklichkeit bist du nur ein triebgesteuertes Tier. So Sigmund Freud. Und gegen diese Entmenschlichung stellt uns Gott in eine moralische Entscheidung, hat der Schöpfer uns den Schutzwall des Gewissens gebaut. Professor Hallesby sagt, das Gewissen ist das einfachste und eindeutigste Zeichen für die besondere Würde des Menschen. Und das heißt jedes Menschen. Und es kann uns unser Leben manchmal schwer machen. Und deswegen steht hier in Vers 20, wenn unser Herz uns verdammt. Und das ist das Erste, was Johannes uns hier in diesem Text 1. Johannes 3 zum Gewissen sagt. Und wenn Sie mitschreiben wollen, ist Ihr erster Punkt das beunruhigte Gewissen. Erstens das beunruhigte Gewissen. Wenn unser Herz uns verurteilt, wenn unser Herz uns verdammt. Das Gewissen wirkt wie ein Staatsanwalt in unserem Herzen. Und unser Ich ist der Angeklagte. Und Achtung, Johannes schreibt diese Verse eindeutig an Christen. Das haben wir die ganzen letzten Wochen über, wo wir das studiert haben, gesehen. Das richtet sich an Christen. Also es richtet sich an Leute, deren Gewissen aktiviert wurde, deren Gewissen aufgescheucht wurde und dann getröstet wurde durch die Vergebung. Denn wenn wir Christen werden und als wir Christen wurden, da sprach Gott unser Gewissen an. Das Gewissen ist wie eine Tür, die Gott in unserem Herzen installiert hat, durch die er selber eintreten will. Gott hat sich gewissermaßen in unserem Herzen diese Tür des Gewissens gebaut, um dadurch in unser Leben einzutreten. Und es beginnt damit, dass wir in unserem Gewissen von unserer Schuld überführt werden durch die Konfrontation mit dem Gesetz Gottes. Gott hält uns sein Wort als Spiegel hervor und sagt, so ist es richtig und so ist es die Wahrheit. Und jetzt vergleich dein Leben damit. Wir werden von Schuld überführt. Und irgendwann greift das, wenn Gott uns gnädig ist. Irgendwann spüren wir in unserem Gewissen, irgendwann beginnen wir allmählich zu begreifen, dass wir so, wie wir sind, vor Gott nicht bestehen können. Dass etwas nicht in Ordnung ist in unserem Leben. Manchmal genügt für diese Erkenntnis schon ein Gespräch oder ein Bibelvers, der uns anspringt oder eine Predigt, die wir hören. Manchmal muss Gott dramatische Dinge geschehen lassen, damit ein taubes Gewissen endlich wach wird. Pfarrer Wilhelm Busch berichtet einmal von einem seiner Bergmänner, die in seinen christlichen Männerkreis kamen, dort in Essen. Und bei einem dieser Männer erfuhr er die interessante biografische Einzelheit, der war früher Bierkutscher und später wurde er Bergmann. Und Wilhelm Busch in seiner direkten Art hat ihn dann mal gefragt, eines Tages, du, wie war denn das? Warum hast du aufgehört, Bierkutscher zu sein und bist Bergmann geworden? Und die Antwort war, ja, durch meinen Beruf merkte ich, wie ich immer tiefer in die Abhängigkeit vom Alkohol hineingeriet und ich musste da raus. Und dann erzählt er von der Wende in seinem Leben. Eines Tages saß er wieder halb im Rausch im Gasthaus, kam nicht nach Hause und plötzlich geht die Tür auf und seine kleine Tochter tritt ein und sagt, Papa, komm doch nach Hause. Und er sagt, ich habe mich so geschämt vor den Kumpeln. Und ich habe es nicht ertragen und ich habe sie angeschrien, ich habe sie halb verprügelt und aus dem Gasthaus rausgeworfen und mich dann sinnlos besoffen. Und hinterher habe ich mich so geschämt. Und in meiner Verzweiflung habe ich mich tagelang nur noch betrunken, bin nicht mehr nach Hause gekommen. Und als er dann halbwegs nüchtern wieder den Weg zu seiner eigenen Haustür fand, einige Tage später, ist seine Tochter schwer erkrankt. Es hat nichts mit diesem Vorfall in dem Gasthaus zu tun, aber sie ist schwer erkrankt. Und es greift ihm ans Herz, er will hingehen und sie trösten und sie sagt, Papa, geh weg. Sie hat Angst vor ihm. Und er versucht es immer wieder und sie sagt, Papa, geh weg. Und er sagt, ich konnte nichts anderes tun, als dort an der Zimmertür zu stehen und dabei zu sein, wie meine Frau unsere Tochter durch die letzten Stunden begleitete, ihr zu trinken gab, sie tröstete. Und immer, wenn ich zu ihr gehen wollte, sagte sie, Papa, geh weg. Und wissen Sie, sagte er, in diesen Stunden, da stand mein verlorenes Leben in seiner ganzen grauenvollen Wirklichkeit vor mir. In diesen zwei Stunden, was ich gesät, in diesen zwei Stunden zerbrach der Boden unter meinen Füßen. In diesen zwei Stunden redete Gott zu mir. Die Tochter stirbt, er verzweifelt und trotzdem fängt er nach einiger Zeit an, seine Frau in den Gottesdienst zu begleiten, weil er nicht mehr weiter kann. Und irgendwann in einem dieser Gottesdienste dringt es dann zu ihm durch, dass Gott sagt, du darfst umkehren. Ich will deine Schuld vergeben. Jesus hat auch für dich sein Leben gegeben. Da wurde das Gewissen bewegt. Natürlich nicht jeder erlebt das emotional so dramatisch. Aber im Kern ist es, wenn einer Christ wird, das Gleiche. Wir kennen unsere Schuld vor Gott. Die Reformation hätte es nie gegeben, wenn Luther nicht in seinem Gewissen aufgerüttelt worden wäre. Und als er dann das Evangelium entdeckte und begriff, Jesus hat das Entscheidende getan, die entscheidende Wende gebracht, dadurch, dass er meine Schuld vor Gott gesühnt hat durch seinen Tod am Kreuz. Und er hat das bewiesen durch seine Auferstehung. Da erst kam sein Gewissen zur Ruhe. Und da ist verstummte die Anklage des Gesetzes. Denn jetzt wusste er, Jesus hat stellvertretend meine Strafe getragen. Ich kann ihm vertrauen. Und in dieser Verbindung zu Jesus und unter dem Schutz seiner Vergebung kommt auch mein geängstetes und zu Recht verklagtes Gewissen zur Ruhe und zum Frieden. Gott hat uns eine Zuflucht eröffnet, eine Zuflucht, wo wir mit unserem erschütterten Gewissen hinflüchten können. Und deswegen sagt der Hebräerbrief später, wir sind los vom bösen Gewissen und gewaschen mit reinem Wasser. Wir sind los vom bösen Gewissen und gewaschen mit reinem Wasser. So werden wir Christen. Und dann, nachdem einer Christ geworden ist, weiß er die Schöpfungsgabe dieses Gewissens ganz anders zu schätzen. Von jetzt an verstehen wir das Gewissen als Christen, ja als unseren fürsorglichen Begleiter. Aus dem Staatsanwalt wird jetzt ein Trainer, der uns begleitet und uns vor Fehlern warnt. Ja, ein Trainer kann auch ganz schön unbequem sein, das weiß jeder, der mal einen Trainer hatte, aber er will nur unser Gutes. Und deswegen muss man sagen, für den Christen ist das Gewissen eine ungemein praktische Sache, eine notwendige Hilfe in der Nachfolge. Das Gewissen ist wie ein eingebautes Kontroll- und Warnsystem, mit dem Gott mir hilft, im Alltag seinen Willen zu erkennen und zu tun. Das Gewissen ist für den Christen mindestens so hilfreich wie die automatische Einparkhilfe für den Autofahrer. Sie wissen, ne, solange es ruhig ist und nichts piept und quiekt, ist alles okay und ich kann fröhlich weiter zurücksetzen. Aber wenn es anfängt, irgendwo zu piepen, dann ist Vorsicht angesagt, dann empfiehlt es sich nicht einfach weiterzufahren, sondern erstmal zu schauen. Und so wirkt das Gewissen, wie die automatische Einparkhilfe. Und darum achten die Apostel darauf. Paulus schreibt das in Römer 14, in 1. Korinther 8, das Gewissen der Christen zu schützen und zu schärfen. Paulus sagt in 1. Timotheus 1, Vers 19, achte auf ein gutes Gewissen und dann fügt er hinzu, das Gewissen haben einige von sich gestoßen und im Glauben Schiffbruch erlitten, weil sie es nicht für nötig erachteten, sich um ihr Gewissen zu kümmern. Sie haben es von sich gestoßen und sind gescheitert. Und deshalb ist das hier ein eigentlich guter geistlicher Befund, in den Johannes, der erfahrene Apostel, sich ja mit einschließt, wenn er sagt, wenn uns unser Herz verklagt. Unser Gewissen lebt, heißt das. Unmittelbar davor hatte Johannes ja einige Kriterien genannt, das haben wir an den letzten Sonntagen gesehen, einige Kriterien, an denen wir überprüfen können, ob unser Glaube echt ist oder nicht. Und daran erinnert er hier zu Beginn unseres Textes nochmal. Er sagt, daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind, dass wir wirklich mit Jesus leben. Und damit weist er zurück auf diese drei Kennzeichen. Erstes Kennzeichen, wir bekennen es uns zu Jesus als dem wahren Sohn Gottes, als dem wahren Gott. Dann das zweite, was er zeigt, wir haben die Bereitschaft, Gott mit unserem ganzen Leben treu zu dienen. Und das dritte, das gehört auch dazu, dass wir unsere Mitchristen lieben, dass wir opferbereit sind zu ihren Gunsten, dass wir uns ihnen echt zuwenden. Kapitel 3, Vers 14, Sie erinnern sich, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Und da sind die Schwestern immer mit eingeschlossen. Und Achtung, Johannes sagt ausdrücklich nicht, dass wir dadurch gerettet werden, dass wir diese drei Kennzeichen haben, dass wir Gott treu dienen wollen mit unserem Leben, dass wir unsere Mitchristen lieben. Wir werden dadurch nicht gerettet, aber daran zeigt sich, dass wir gerettet sind. Das ist die Folge, nicht die Bedingung. Johannes sagt auch nicht, dass wir das in Vollkommenheit hinbekommen mit der Bruderliebe und dem Leben im Dienst für Gott. Aber er sagt, dass das uns ein Herzensanliegen ist. Und wenn wir das einsehen und wenn wir uns dem unterordnen, wenn wir das gelten lassen als Gottes Anspruch, was geschieht dann? Dann stoßen wir zwangsläufig immer wieder an unsere Grenzen. Dann merken wir in unserem Leben das, wie wir letzten Sonntag sagten, dass wir in uns oftmals noch so eine stinkige Selbstverliebtheit tragen, die eben selber bestimmen und machen will und Gott nicht folgen. Und dann merken wir, wie viel noch fehlt. Und wenn unser Gewissen intakt ist, dann wird es ausschlagen, wenn unser Herz uns verklagt. Und das ist übrigens ein Grund, nicht der einzige, aber ein Grund, warum wir die gründliche Befassung mit der Bibel brauchen, weil die Bibel uns von unserer Schuld überführt, weil die Bibel unser Gewissen sensibel hält. Dafür schon brauchen wir das. Und die Gemeinde Jesu ist völlig missverstanden, wenn man von ihr fordert, die Gemeinde müsse so ein beruhigendes, religiöses Grundrauschen garantieren. Ja, dafür müsse die Gemeinde sorgen, für ein ruhiges, religiöses Grundrauschen, so für ein warmes, mildes Dämmerlicht. Und dieses religiöse Grundrauschen und dieses milde Dämmerlicht mit allem, was dazugehört, Musik, Social Life, Freundschaften, Kinderbetreuung, Freizeitbeschäftigung, mit allem, was dazugehört, dieses Grundrauschen, dieses Dämmerlicht ist dann die Kulisse, vor der die einzelnen Christen ihr ansonsten selbstbestimmtes, individualistisches, egoistisches Leben nach ihrem Gusto weiterführen können. Mit eingebauter religiöser Betreuung, mit Grundrauschen, mit sanftem Dämmerlicht. Und das, liebe Freunde, ist eine Karikatur von Gemeinde. Neulich hörte ich von jemandem, der sich darüber beschwerte, dass Vertreter einer Gemeinde sich übergriffig in sein Leben eingemischt hätten, weil sie sein Gewissen beschwert hätten. Sie hätten es gewagt, sein Gewissen zu beschweren, etwa mit dem Hinweis, dass Gottes Wort gegen Scheidung sei. Und das war schon im alten Israel nicht erwünscht. Auch da wollte man dieses Grundrauschen unbedingt haben. Und man hat die Propheten gemocht, die für das Grundrauschen und das Dämmerlicht gesorgt haben. Gesagt haben, Leute, es ist alles okay, Friede, Friede, keine Sorge, Gott ist da, Gott hat euch lieb, alles in Ordnung, die hat man gemocht. Gnade ohne Buße, Zuspruch ohne Anspruch, Rettung ohne Gericht. Und die Folge war eingeschläferte Gewissen, Friedhofsruhe und am Ende das Gericht Gottes. Und deswegen ist es nicht schlimm, sondern ganz im Gegenteil, es ist Ausdruck lebendigen Glaubens und echter Verkündigung, wenn Gewissen in Bewegung kommen und aufgewühlt werden. Nicht durch menschlichen Druck, nicht durch Rhetorik, sondern durch Gottes Wahrheit. Denn für beunruhigte Gewissen hält Gott ein wirksames Heilmittel bereit. Und das ist das Zweite, was uns Johannes hier vom christlichen Gewissen zeigt. Erstens das beunruhigte Gewissen, zweitens das befriedete Gewissen. Das befriedete Gewissen ist der zweite Punkt und wir lesen weiter nochmal ab Vers 19. Und wir können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen, oder man kann sagen, wir können unser Herz stillen, dass wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Das ist das befriedete Gewissen. Der König Hiskia hat in einer schwierigen Situation mit seinem Gewissen gehadert und um Gottes Hilfe geschrien. Und dann hat er am Ende gesagt, Jesaja 38, 17, siehe, um Trost war mir sehr bange, aber du hast dich meiner Seele angenommen, dass sie nicht verdürbe, denn du wirfst alle meine Sünde hinter dich. Befriedetes Gewissen. Das Wort, das Johannes hier benutzt, wir können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen, man kann übersetzen stillen, wir können unser Gewissen damit stillen. Das Wort bedeutet in diesem Zusammenhang beruhigen, besänftigen. In einer englischen Übersetzung wird es auch als to tranquilize wiedergegeben. Ja? We tranquilize the fears of our heart. Und dahinter kommt, Sie haben es gehört, das Wort natürlich tranquilizer. Tranquilizer, Beruhigungsmittel. Antriebshemmend, aber ja, beruhigend, einen gewissen Schutzschild um die Seele legend. Sie dienen dazu, das Bewusstsein eher runterzufahren. Ich habe nochmal nachgelesen, sie machen müde, sie können das Reaktionsvermögen einschränken. Aber Gottes Tranquilizer wirkt genau andersrum. Gottes Tranquilizer betäubt nicht, sondern er weckt auf. Er schärft den Blick, er sensibilisiert den Verstand dann auch für Gottes Trost. Und Johannes sagt, und das ist wichtig für uns, es gibt nur einen Weg. Es gibt nur einen Weg, das aufgewühlte Herz zum Schweigen zu bringen und zum Frieden zu bringen. Gott ist größer als unser Herz. Das ist die einzige Chance. Wenn uns unser Herz verdammt, können wir unser Herz damit zum Schweigen bringen, dass Gott größer ist als unser Herz. Das ist auch beunruhigend auf den ersten Blick. Denn es bedeutet ja, dass Gott uns viel tiefer durchschaut, als wir selbst uns durchschauen. Dass Gott unser Herz bis in den letzten Winkel hinein durchleuchtet. Psalm 103 macht das so deutlich, Vers 14. Er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er durchschaut uns in unserer ganzen Zerbrechlichkeit. Oder Hebräer 4, Vers 12 und 13 sagt, Gottes Wort dringt durch, haben wir ja vorhin gesungen. Und es deckt alles auf. Es ist alles aufgedeckt vor Gottes Augen. Gott ist größer als unser Herz. Gott sieht noch viel mehr und viel tiefer in unserem Herzen. Einerseits beunruhigend, aber, und das ist die ganze Stoßrichtung dieses Abschnitts hier, das soll uns nicht noch tiefer erschrecken, sondern es soll uns erleichtern, sagt Johannes, dass Gott größer ist als unser Herz. Unser kleines Herz, das oft so verkrümmt und oft so kleinkariert ist. Aber Gottes Barmherzigkeit ist unendlich viel größer. Viel größer, als wir uns überhaupt vorstellen können. Psalm 103, ab Vers 11. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie ein Vater über Kinder, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Die ihm Recht geben, die um seine Vergebung flehen, die nach seinem Wort leben wollen. Und deswegen kann Paulus sagen in Römer 5, Vers 20, Gottes Herz ist größer, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Und Johannes sagt jetzt, Leute, das ist der einzige Tranquilizer, der nachhaltig wirkt und der unser Herz wirklich stillt und der unserem Gewissen Frieden bringen kann. Gott ist größer als unser Herz. Wir sagten, unser Herz ist wie ein Gerichtshof. Unser Herz fällt Urteile über uns selbst. Aber selbst wenn wir vor dem Gerichtshof unseres Herzens verurteilt werden, wenn wir ehrlich sind mit uns, Johannes sagt, es gibt noch eine höhere Instanz, die das Urteil wieder aufheben kann. Und das ist Gottes Herz. Das ist Gott in seiner Barmherzigkeit. Und jetzt gilt für alle, die Jesus Christus als ihrem Herrn gehören, für alle, die aus seiner Vergebung leben, die sich vor ihm als ihrem König beugen, gilt das letztinstanzliche Urteil, so wie es Paulus in Römer 8, Vers 1 sagt, so gibt es nun keine Verdammnis mehr. Es gibt keine Verurteilung mehr für die, die in Christus Jesus sind, die zu ihm gehören, die auf ihn hoffen, die ihm als ihrem Herrn vertrauen. Und dann fügt Paulus hinzu, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil wir uns sowieso nicht ausreichend daran halten konnten. Was dem Gesetz unmöglich war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn. Gott ist größer als unser Herz. Und dann fügt Johannes noch etwas hinzu. Hier ist wirklich jedes Wort wichtig. Nochmal Vers 19, wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind, können unser Herz vor ihm damit stillen, dass wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Das fügt Johannes noch hinzu. Gott erkennt alle Dinge. Gott weiß alle Dinge, die es irgendwie mit unserem Herzen zu tun haben. Das ist eine ganz ungewöhnliche Formulierung. Und kennt alle Dinge. Johannes hatte diese Formulierung 60 Jahre vorher schon mal gehört. In einer ganz anderen Situation. Er hatte diese Worte und er weiß alle Dinge gehört aus dem Munde seines Kollegen und Mitjüngers Petrus. Sie haben das als Lesung eben gehört gehabt. Wenige Tage nach der Auferstehung kommt es zu dieser Begegnung zwischen Jesus und Petrus. Und Jesus macht Petrus nochmal deutlich, dass er ihn weiter in seinem Dienst haben will. Und dann klären sie das mit der dreifachen Verleugnung des Petrus am Kreuzigungstag oder kurz vor der Kreuzigung. Und Jesus fragt Petrus dreimal, hast du mich lieb? Und Petrus antwortet dreimal, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und beim dritten Mal, als Petrus merkt, Jesus hebt noch einmal auf diese Verleugnung ab, um ihm aber zu vergeben. Da sagt er, wahrscheinlich mit Tränen in den Augen, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und da stehen fast wortgenau dieselben Begriffe. Gott weiß alle Dinge, sagt Johannes auch hier. Sein Herz ist größer und er weiß alle Dinge. Er weiß, dass du ihn lieb hast. Es ist so, als ob Johannes an diese Szene vor 60 Jahren anknüpfen würde und sagt, Gott weiß, dass du ihn lieb hast, wenn du zu ihm gehörst. Und Gott sieht hinter deine Beschränktheiten und deine Halbheiten und er sieht durch alle deine Schwächen und dein Stolpern hindurch auf den Grund deines Herzens. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann weiß er das. Und wenn du manchmal auch an dir selbst verzweifeln möchtest, er weiß alle Dinge. Er weiß, dass du ihn lieb hast. Und deshalb ist das die einzige Zuflucht für dein Gewissen. Deshalb ist das der einzige Ort, wo es wirklich befriedet wird. Gott selbst. Er weiß alle Dinge. Er ist der einzig sichere Boden. Und von diesem Fundament aus können wir dann auch mit einer Sicherheit die einzelnen Regungen unseres Gewissens getrost überprüfen, ohne dabei jeweils in Panik fallen zu müssen. Also wenn uns das Gewissen an einer bestimmten Stelle knackt, packt, wenn wir wissen, wir stehen auf diesem festen Fundament, er weiß alle Dinge, dann können wir damit ganz anders umgehen. Und ganz praktisch, wenn dein Gewissen dich zwickt, wenn dein Gewissen dich beißt, dann solltest du der Sache auf den Grund gehen. Und dann solltest du jeweils überprüfen, ob die Gewissensbisse berechtigt sind oder nicht. Wir hatten ja das Gewissen mit dieser Einparkhilfe verglichen und wir kennen das, wenn das akustische Signal immer schriller wird, immer schriller und die Farbe auf dem Display immer tiefer ins Rot geht, tja, solltest du mal langsam auf die Bremse treten und den Einparkvorgang unterbrechen bzw. überprüfen. Es könnte auch sein, dass deine Einparkhilfe defekt ist. Es könnte sein, dass deine Einparkhilfe dich zu früh warnt oder zu spät. Und genauso ist auch unser Gewissen fehlbar. Wenn das Gewissen ausschlägt, müssen wir immer wieder prüfen, ob es zu Recht ausschlägt oder zu Unrecht. Verstehen Sie, das Gewissen ist keine absolute Instanz, die immer automatisch vollkommen Recht hat. Und deswegen müssen wir wach sein, müssen wir reagieren. Und wir können das nicht nach Gefühl und Wellenschlag machen, sondern wir brauchen dafür einen transparenten Maßstab. Und diesen Maßstab benennt Johannes in Vers 22, wir halten seine Gebote. Das ist der Maßstab, ganz objektiv. Und daran können wir messen. Wir können messen, ob unser Gewissen zu Recht ausschlägt. Wenn du einen bestimmten Punkt hast, an dem du unruhig wirst, nimm das Wort Gottes zur Hand. Überprüfe das, was sagt Gottes Wort zu dieser Frage. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Dein Gewissen hat zu Recht ausgeschlagen, dann hast du gesündigt. Und dann darfst du den Weg der Vergebung beschreiten. Darfst sagen, Herr, es tut mir leid. Ich gebe zu, es war nicht richtig. Bitte vergib mir das. Bitte vergib mir das und danke, dass du mich über das Gewissen gewarnt hast. Es kann aber auch sein, dass du feststellst, nein, dein Gewissen hat zu Unrecht ausgeschlagen. Du hast dir Sorgen über eine Sache gemacht, die vor Gott nicht falsch war. Dann kannst du umso getroster sagen, danke Herr, dass du mich durch das Gewissen dazu gebracht hast, die Sache zu prüfen und ich kann das jetzt fröhlich weitermachen, weil ich gesehen habe, es ist in Übereinstimmung mit deinem Wort. So können wir auf der Basis, dass wir wissen, Gott ist größer als unser Herz, mit dem Gewissen umgehen. Und wir müssen sehen, besteht Handlungsbedarf, ja oder nein? Wir entscheiden das nicht nach Tradition oder, wie gesagt, nach Gefühl und Wellenschlag oder nach dem, was die anderen vielleicht gerade so machen, sondern wir prüfen es am Wort Gottes. Und wenn wir uns nicht ganz sicher sind, dann sollten wir einen erfahrenen Christen fragen, uns dazu raten. Aber auf diese Weise leben wir ständig mit einem befriedeten und zugleich einem wachen Gewissen. Und Gott hilft uns auf diese Weise, dass das Gewissen nicht stumpf wird. Denn schauen Sie, oberflächlich betrachtet, könnte man das befriedete Gewissen auch mit einem stumpfen Gewissen verwechseln. Was haben das befriedete Gewissen und das stumpfe Gewissen gemeinsam? Beide machen keine Unruhe. Das befriedete Gewissen macht keine Unruhe, weil es in Ordnung ist. Und das stumpfe Gewissen macht keine Unruhe, weil ich die Sünde kaum noch bemerke. Ich habe mich daran gewöhnt. Und folglich unternehme ich nichts dagegen und irgendwann meldet sich die Einparkhilfe auch nicht mehr und ich verstricke mich immer weiter und setze mein Leben an die Wand. Bei vielen ist das Gewissen abgestumpft. Warum? Weil sie da drauf herumgetrampelt sind und es immer wieder überfahren haben und eben nicht geprüft, ob was dran ist oder nicht. Der Ehemann wusste, dass es Sünde ist, ein Verhältnis anzufangen. Die Großmutter wusste, dass es falsch ist, zur Wahrsagerin zu gehen. Der Sohn wusste, dass es böse ist, die Eltern zu belügen. Der Pastor wusste, dass es Sünde ist, bestimmte Irrlehren einfach hinzunehmen und Abstriche an der biblischen Lehre zuzulassen, aber er wollte nicht immer der konservative Spielverderber sein. Er wusste, dass es falsch war, aber hat es trotzdem weitergemacht. Schau, wenn das Gewissen zu Recht ausschlägt, weil es eine Spannung gibt zwischen meinem Leben und Gottes Gebot, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich ändere mein Leben, oder ich relativiere Gottes Gebot und distanziere mich davon. Das sind die beiden Möglichkeiten. Entweder ich kehre um vor Gott, ändere das, oder ich muss irgendeinen Trick finden, um diese Beunruhigung des Gewissens von mir fernzuhalten. Und so stumpft mein Gewissen immer mehr ab. Und das ist gefährlich. Und darum lasst uns unser Gewissen ehrlich überprüfen. Und dann, wenn es aufgewühlt ist, lasst uns diesen einzigen Tranquilizer, der wirklich helfen kann, auch in Anspruch nehmen. Wir können unser Herz damit vor ihm stillen, dass wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und er kennt alle Dinge. Und dann erwächst zum Schluss daraus eine sehr frohmachende Konsequenz. Und ich bin froh, dass ich damit schließen kann. Eine frohmachende Konsequenz. Schauen Sie, ein befriedetes Gewissen ist ja nicht nur die Abwesenheit eines schlechten Gewissens, sondern ein befriedetes Gewissen, und das macht Johannes zum Schluss deutlich, ist ein Freudenmotor. Vers 21, ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, also wenn wir ein gutes Gewissen haben, so haben wir Zuversicht zu Gott. Und was wir bitten werden, werden wir von ihm empfangen, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und das ist das Letzte, nach dem beunruhigten Gewissen und dem befriedeten Gewissen zum Schluss noch kurz, das beschwingte Gewissen. Ein beschwingtes Gewissen. Ich bin auf die Formulierung gekommen, weil hier im Griechischen das Wort Paresia steht. Ein herrliches Wort. Wenn uns unser Herz nicht verdammt, so haben wir Paresia zu Gott. Und Paresia, das ist meistens mit Zuversicht übersetzt oder mit Freimütigkeit. Aber es bedeutet noch viel mehr. Es hat noch eine ganz andere Dynamik. In Paresia, da steckt Fröhlichkeit. Paresia ist im besten geistlichen Sinne optimistisch, es ist vorwärtsdrängend. Paresia bedeutet Mut und Freudigkeit und Beherztheit und Redefreiheit. Und das Ganze jeweils gepaart mit Demut, Dankbarkeit und Ehrerbietung zu Gott. Das ist Paresia. Das ist Paresia. Mut, Freudigkeit gepaart mit Demut und Dankbarkeit zu Gott. Und so mit Freudigkeit, so tritt nicht der Angeklagte vor seinen Richter, sondern es tritt der dankbare Sohn vor seinen geliebten himmlischen Vater, voller Respekt und ohne Furcht. Und er hat die Freiheit, ihm alles zu sagen, was ihm auf dem Herzen liegt. Das meint Paresia. Und schauen Sie, es ist derselbe Gott, vor dessen Heiligkeit unser Gewissen erzittert und der uns doch durch seine riesengroße Barmherzigkeit vertrauensvoll vor ihn treten lässt. Wenn uns unser Herz nicht verdammt, so haben wir Paresia zu Gott. Also das ist die unmittelbare Auswirkung eines beschwingten Gewissens. Ein zuversichtliches, erwartungsvolles Beten. Und dann nennt Johannes noch eine weitere Zwillingsschwester des beschwingten Gewissens. nach dem Gebet. Und schauen Sie, die steht auch noch hier in Vers 22. Und was wir bitten, werden wir von ihm empfangen, denn wir halten seine Gebote. Denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Das heißt, wer vor Gott ein reines Gewissen haben will, der sucht leidenschaftlich die Übereinstimmung mit seinen Geboten. So wie auch Jesus selbst die Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters als pure Freude achtete. Der Jesus, der nun wahrer Gott ist, der hat nicht gesagt, ach, und ich muss hier auf der Erde immer nach dem Willen des Vaters fragen, sondern er hat deutlich gemacht, es ist mir die Freude und das tiefste Bedürfnis, in Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters zu leben. Und genau das ist die Richtung des befreiten Gewissens, dass ich weiß, er lässt mich nicht allein und ich tue gern, was ihm gefällt. Und der macht das nicht, wer so lebt, der macht das nicht, weil er sich damit Gottes Zuwendung verdienen könnte, sondern weil es ihm ein Herzensanliegen ist, vor Gott wohlgefällig zu leben. Verstehen Sie, das ist die Folge eines beschwingten Gewissens. Wir dürfen beten mit Zuversicht und wir dürfen uns orientieren an den Geboten Gottes, die wir dankbar entgegennehmen. Und wir tun das nicht, um uns selber damit den Himmel zu verdienen. Da wären wir arm dran, wenn wir das versuchen wollten, sondern wir tun das, weil wir Gott wohlgefällig leben wollen. Das ist der Lebensstil eines beschwingten Gewissens. Er bestürmt Gott mit seinen Gebeten und sucht leidenschaftlich die Übereinstimmung mit seinen Geboten. Und das nicht aus stolzer Gesetzlichkeit, nicht aus kalter Berechnung, sondern um unseren Herrn zu erfreuen und um ihm wohlgefällig zu leben. Und Johannes fragt uns mit diesem Text, ist das dein Leben? Ist das dein Leben? Möchtest du dahin? Und wer so bittet, mit einem beschwingten Gewissen, der hat dann die Verheißung, Vers 22, was wir bitten, werden wir von ihm empfangen. Das heißt, wir werden erhörlich beten. Das heißt, nicht alle unsere Wünsche werden erfüllt. Aber es heißt, alle unsere Gebete werden erhört. Und sie werden so erhört, wie es für uns am besten ist. Psalm 37, Vers 4, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz begehrt. Das heißt, wenn es deine Sehnsucht ist, im Dienst für den Herrn und im Einklang mit ihm zu leben, dann werden deine Gebete immer mehr so geprägt sein, dass der Herr sie gern erhört. Ich versuche ein Fazit zum Schluss, um alles nochmal festzuhalten. Das Gewissen, haben wir gesehen, gehört zu den großen Geschenken, die wir unserem Schöpfer verdanken. Wir haben gesehen, alle Menschen sind damit ausgerüstet. Die meisten unterdrücken ihr Gewissen und irgendwann stumpft es dann ab und schlägt nicht mehr aus oder verkümmert. Aber als wir Christen wurden, im Zusammenhang mit unserer Bekehrung, damals, da hat Gott unser Gewissen wachgerüttelt. Und dann hat uns Jesus durch seine Vergebung ein gutes Gewissen geschenkt. Frieden mit Gott. Das war bei dem Bierkutscher grundsätzlich nicht anders als bei jedem von uns, der Christ wurde. Und dann leben wir mit diesem Gewissen als Christen. Auch als Christen, also an solche schreibt Johannes hier, kennen wir manchmal noch ein beunruhigtes Gewissen. Hoffentlich kennen wir das. Wenn wir unsere Grenzen spüren, unsere Anfälligkeit, wenn unser Herz uns verklagt, wenn unser Gewissen Alarm schlägt. Und dann das Zweite, als Kinder Gottes halten wir das gar nicht lange aus, sondern wir suchen von Gott ein befriedetes Gewissen, ein bereinigtes Gewissen und können unser Herz vor ihm damit stillen, dass wenn unser Herz uns verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Und dieses befriedete Gewissen ist auch immer zugleich ein waches Gewissen, das leidenschaftlich den Einklang mit Gottes Gebot sucht. Und daraus erwächst dann durch Gottes Gnade immer wieder ein beschwingtes Gewissen, das mit innerer Freude und das mit großer Freiheit Gott mit Gebeten bestürmt und ihm wohlgefallen will. Das ist das Kennzeichen eines befriedeten Gewissens. Diese Paresia, diese Freude, diese Freiheit, die Gott bestürmt und die ihm gerne dient. Und Paulus sagt mal 2. Korinther 5, Vers 9, wir setzen unsere Ehre da rein, ob wir schon daheim sind oder noch in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Dass wir ihm mit einem beschwingten Gewissen wohlgefallen. Und dann geht es immer wieder in unserem Christenleben durch diesen Zirkel hindurch. Beunruhigtes Gewissen, wenn wir unsere Grenzen merken, befriedetes Gewissen durch die Vergebung, beschwingtes Gewissen, das dem Herrn dient. Es geht immer wieder durch diesen Zirkel durch. Aber dieser eine Grundton, dieser Cantus Firmus, der bleibt. Der wird immer lauter. Den werden wir im Himmel noch hören. Dass Gott größer ist, dass Jesus größer ist als unser Herz. Unser Herz, das manchmal, und damit schließe ich, ähnlich verzagt, ähnlich stolz, ähnlich verletzt ist, wie jener alte Fürst. Er war geladen zum großen Fest des Mandarinen in dessen Palast. Wie all die anderen hohen Herrschaften, die jetzt in ihren Sänften und Kutschen anreisten. Und so kam auch der alte, weißhaarige Fürst im strömenden Regen angefahren und entstieg seiner Kutsche unter den Regenschirmen seiner Diener. Vorsichtig tastete er sich die Stufen der Kutsche hinab. Aber plötzlich blieb er mit dem Schuh hängen und noch bevor ihn jemand stützen konnte, fiel er aus der Kutsche kopfüber genau in eine große Pfütze. Lähmendes Entsetzen bei der daneben stehenden Dienerschaft. Aber kurz darauf fängt es in den hinteren Reihen an zu kichern und zu pusten. Stumm sieht der Gefallene an seinem schlammigen Bart und dem durchnässten Gewand herunter. Langsam dreht er sich um und steigt beschämt wieder in seine Kutsche. Aber der Mandarin hat alles vom Fenster aus beobachtet. Und als er das Lachen hört und das Feixen und als er sieht, dass sein Gast wieder einsteigt, da eilt er hinunter und hält die Kutsche am Tor an und bittet ihn mit aller Herzlichkeit nicht wegzufahren, sondern zum Fest zu kommen. Aber er kann den traurigen Gast nicht umstimmen. Zu deutlich hatte der gehört, wie man über ihn lachte. Zu groß ist dessen Scham. Als alles Reden und Bitten nichts hilft, geschieht das Unfassbare. Der Mandarin geht zurück zu der Pfütze und legt sich selbst hinein. Und als er dann seinen Gast noch einmal bat, genauso schmutzig wie er, da ließ dieser sich bewegen. Und sie gingen beide hinein zum Fest. Gott ist größer als unser trotzig verzagtes Herz. Und Gott hat sich für uns mehr als in den Schlamm gelegt. Gott hat sich für uns kreuzigen lassen, um uns bei seinem Fest doch noch dabei zu haben. Und was sagt dein Gewissen dazu? Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du das für uns getan hast. Herr, wir danken dir, dass du der vollkommen Heilige, ewige, allmächtige und allwissende Gott in seiner Heiligkeit uns zugleich mit dieser für uns unfassbaren Barmherzigkeit begegnet ist, dass du Jesus geschickt hast, dass dein Herz um so vieles größer ist als unser Herz, dass du vergeben willst und retten und heil machen, Herr. Wir brauchen dich und bitte hilf, dass wir in unserem Gewissen wach bleiben und wach werden und dass wir uns auf nichts anderes verlassen als auf deine große Barmherzigkeit, du lieber, guter Herr. Amen.